Liebe Zuhörer unseres Radios, darf es auch etwas Schwereres sein? So muss ich heute die Frage stellen. Wir sind bei der Auslegung des Jesus von Nazareth Buches von Papst Benedikt. Gethsemane ist der Titel des 6. Kapitels, dort der Abschnitt 3, Jesu Wille und der Wille des Vaters. Es wird heute ein bisschen dogmatisch werden. Also Sie werden in eine Vorlesung über Christologie mit hineingenommen werden. Das ist einfach auch wichtig, weil es ja für die Kirche der ersten Jahrhunderte ganz entscheidend war, zu erfahren und zu erfassen, wer Jesus Christus ist. Und das sind nicht einfach nur akademische Diskussionen, es hängt damit das ganze Christen- und Gottesbild zusammen. Denn wenn Jesus nicht wahrer Gott war, hat er uns nicht erlösen können. Und wenn er nicht wahrer Mensch war, ist er für uns eigentlich auch kein Vorbild. Dann sagt man ja irgendwie, der spielt natürlich in einer super Sonderklasse, hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Das Konzil von Chalkedon hat 451 die genialen Formeln aufgestellt. Insgesamt waren es 4, aber die entscheidenden sind die beiden unvermischt und ungetrennt. Das bezieht sich auf die beiden Naturen in der einen Person Jesus Christus. Die menschliche und die göttliche Natur sind unvermischt, also die gehen nicht in ein eigenes Sonderwesen, so ein gottmenschliches Wesen auf, vermischen sich nicht gegenseitig, sind aber auch nicht jetzt völlig ganz für sich stehend, sind ungetrennt. Das waren diese dogmatische Formeln. Und der Papst kommentiert so: So wird die unendliche Unterschiedenheit von Gott und Mensch, von Schöpfer und Geschöpf gewahrt. Menschsein bleibt Menschsein. Gottsein bleibt Gottsein. Das Menschsein ist in Jesus nicht durch die Gottheit absorbiert oder reduziert. Es ist ganz als es selber da, aber doch gehalten von der göttlichen Person des Logos. Logos meint die Gottheit Jesu Christi, denn die zweite Person der Dreifaltigkeit. Zugleich wird in der unaufgehobenen Verschiedenheit der Naturen durch das Wort eine Person die radikale Einheit ausgedrückt, in die Gott in Christus mit dem Menschen eingetreten ist. Diese Formel, zwei Naturen, eine Person, hat Papst Leo der Große mit einer weit über den geschichtlichen Augenblick hinausreichenden Intuition geschaffen und dafür sofort die begeisterte Zustimmung der Konzilsväter gefunden. Also man hat gemeint, jetzt haben wir es gefunden. Aber dann ging es erst los. Dann ging es erst richtig los. Die konkrete Bedeutung war noch nicht ausgelotet. Was ist Natur? Was ist Person? Das war keineswegs geklärt. Viele Bischöfe haben nach Chalcedon gesagt, sie wollen lieber nach Art von Fischern als in der Weise des Aristoteles denken. Also man hat gesagt, Entschuldigung, Freunde, diese ganzen philosophischen, theologischen Spitzfindigkeiten, was hat denn das noch mit unserem Glauben zu tun? Aber man braucht eben auch diese Formeln, um eine gewisse Klärung herbeiführen zu können. Das war schon 325 in Nikaia bei Nicäa so. Da hat es ja auch unglaubliche Spannungen, Auseinandersetzungen gegeben, weil man ein Wort eingeführt hat, das in der Bibel so nicht vorkommt. Das Wort heißt Homoousios, Wesens, das meint die Wesensgleichheit. Das wurde also in die Heilige Schrift mit, findet sich in der Heiligen Schrift nicht, wurde aber dann, um die Gottheit Jesu Christi zu beschreiben, eingeführt. Sie wollen lieber nach Art von Fischen als in der Weise des Aristoteles denken. Die Formel blieb also dunkel. Deshalb ist die Rezeption, die Aufnahme des Konzils von Chalcedon äußerst verwickelt und unter ungeheuren Kämpfen verlaufen. Es blieb zunächst einfach nur eine Teilung übrig. Nur die Kirchen von Rom und Byzanz haben das Konzil in seine Formel definitiv angenommen. Alexandrien mit Ägypten blieb lieber bei der Formel von der vergöttlichten Natur, also Monophysitismus nennt sich das im Griechischen, so dass es nur eine Natur in Jesus Christus gegeben hat. Im Orient blieb man in Syrien gegenüber dem Begriff der einen Person skeptisch, sofern eben doch das reale Menschsein Jesu zu beeinträchtigen, das schien. Das war dann wieder der Nestorianismus. Mehr als die Begriffe, schreibt der Papst, wirkten freilich Frömmigkeitstypen, die sich entgegenstanden und den Gegensatz mit der Wucht religiöser Empfindungen aufluden und unlösbar werden ließen nach. Also es ist, der Papst schreibt damit, dass es in erster Linie gar nicht so sehr um theologische Streitereien ging, sondern um unterschiedliche Stile der Frömmigkeiten, die sich entwickelt hatten, die sich dann in solchen unterschiedlichen Formen auch niederschlugen. Das ökumenische Konzil von Chalcedon bleibt aber für die Kirche aller Zeiten eine verbindliche Wegweisung ins Geheimnis Jesu Christi. Es muss freilich neu angeeignet werden im Kontext unseres Denkens von heute, in dem Begriffe wie Natur und Person gegenüber damals natürlich eine ganz andere Bedeutung angenommen haben. Dieses Mühen um neue Aneignung wird uns immer aufgegeben sein. Bei dem großen Ringen, das nach Chalced und vor allem im byzantinischen Raum ausgetragen wurde, ging es wesentlich um die Frage, wenn in Jesus nur die eine göttliche Person ist, welche die beiden Naturen umfasst, wie steht es dann um die menschliche Natur? Kann diese von der einen göttlichen Person gehalten dann überhaupt als solch in ihrer Eigenheit und Eigentlichkeit bestehen? Wird der menschliche Wille nicht zwangsläufig vom Göttlichen absorbiert, wenigstens in ihrer höchsten Spitze dem Willen? Und so heißt denn die letzte der großen christologischen Irrlehren Monotheletismus. Da hat man nämlich genau das behauptet. Monos, eins, telos, Wille. Also es gab in der Person Jesus Christi nur einen Willen. Das war diese Irrlehre, die die Kirche verurteilt hat. Man hat so seitens dieser Irrlehre argumentiert, es könne bei der Einheit der Person nur einen Willen geben. Eine Person mit zwei Willen wäre schizophren. Die Person zeige sich letztlich im Willen und wenn nur eine Person da sei, könne es auch nur einen Willen gegeben haben. Dagegen steht die Frage auf, so der Papst, was ist das für ein Mensch, der keinen eigenen menschlichen Willen mehr hat? Ist ein Mensch ohne Willen wirklich ein Mensch? Ist dann Gott in Jesus wirklich Mensch geworden, wenn dieser Mensch, Jesus von Nazareth, keinen eigenen Willen hatte? Der große byzantinische Theologe Maximus der Bekenner, 662 gestorben, hat die Antwort auf diese Frage in Ringen um das Verstehen des Ölberggebetes erarbeitet. Und da ist eben dieses Ölberggebet ganz entscheidend, weil da nämlich der menschliche Wille sozusagen gegen den göttlichen Willen steht. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Maximus ist zunächst und vor allem ein entschiedener Gegner dieses Monotheletismus. Die menschliche Natur Jesu wird durch die Einheit mit dem Logos nicht amputiert, sie bleibt vollständig. Und zur menschlichen Natur gehört der Wille. Diese unabweisbare Zweiheit von menschlichem und göttlichem Willen in Jesus darf nicht zu einer Schizophrenie einer doppelten Persönlichkeit führen. Deshalb müssen Natur und Person in ihrer je eigenen Seinsweise gesehen werden. Das bedeutet, es gibt in Jesus den Naturwillen der menschlichen Natur, aber es gibt nur den einen Personenwillen, der den Naturwillen in sich aufnimmt. Und dies ist ohne Zerstörung des eigentlich Menschlichen möglich, weil von der Schöpfung her der menschliche Wille auf den Göttlichen hingeordnet ist. Er findet im Einstimmen in den göttlichen Willen seine Vollendung, nicht seine Zerstörung. Maximus sagt dazu, dass der menschliche Wille schöpfungsgemäß auf das Zusammenwirken mit Gottes Willen hin tendiert, das freilich durch die Sünde aus diesem Zusammenwirken Opposition geworden ist. Der Mensch, dessen Wille sich im Einstimmen in Gottes Willen vollendet, fühlt nun seine Freiheit durch den Willen Gottes gefährdet. Er sieht im Ja zum Willen Gottes nicht die Möglichkeit, ganz er selbst zu sein, sondern als eine Bedrohung seiner Freiheit, gegen die er sich zu Wehr setzt. Das Drama des Ölbergs besteht darin, dass Jesus den Naturwillen des Menschen aus der Opposition in die Zusammenarbeit sozusagen, ins Zusammenwirken zurückholt und damit Menschen in seiner Größe wiederherstellt. In dem menschlichen Naturwillen Jesu ist sozusagen in ihm selbst der ganze Widerstand der menschlichen Natur gegen Gott anwesend. Unser aller Eigensinn, die ganze Opposition gegen Gott ist da und ringend zieht Jesus die widerständige Natur in ihr eigentliches Wesen hinauf. Das ist sehr schön formuliert und das erleben wir ja auch, dass wir auch in uns diese Spaltung, wenn Sie so wollen, haben, dass wir relativ genau wissen, was Gott haben möchte, was sein Wille ist, was wir tun sollten, aber dagegen steht unser eigener Wille, unser eigen mächtiges Handeln und Tun. Also insofern ist das uns gar nicht fremd, ohne dass man es gleich als Schizophrenie bezeichnen müsste. Christoph Schönborn sagt dazu, dass der Übergang vom Gegensatz zur Gemeinschaft der beiden Willen durch das Kreuz des Gehorsams führt. In der Agonie von Gethsemane vollzieht sich dieser Übergang. So ist das Gebet nicht mein Wille geschehe, sondern deine wirklich ein Sohnesgebet an den Vater, bei dem der menschliche Naturwille ganz hineingeholt ist in das Ich des Sohnes. Dieses Ich hat aber die Opposition des Menschen in sich aufgenommen und umgewandelt, sodass nun im Sohnesgehorsam wir alle mit anwesend sind und wir alle mit in die Sohnschaft hineingezogen sind. Soweit dieser schwierige Text, aber Sie merken, es ist doch wichtig, weil es auch mit der Person Jesu Christi und der Lehre über ihn zu tun hat und letztlich auch unser eigenes Leben betrifft. Es segne und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.